Und nach den 4 Monaten im Krankenhaus etwa ging es dann für sie im Februar, März in die Reha nach Bad Klosterlausnitz in Thüringen, in die Moritz-Klinik, wo sie seitdem auch schon verschiedene Male war und wo wir uns auch bei ihrem 6. und meinem 3. Aufenthalt dort getroffen haben, jetzt im Sommer, worüber ich sehr, sehr froh bin. Und während das jetzt für sie erstmal so der letzte Reha-Aufenthalt war, wohl wird sie bis heute noch etwa zweimal im Jahr operiert. Jetzt momentan funktioniert das alles nicht wegen Corona und Ausreisebeschränkungen und Einreisebeschränkungen und Aufnahmebeschränkungen im Krankenhaus und so weiter und so fort. Aber aber der Weg, ich sag mal, von der ersten Reha bis da, wo sie jetzt steht, war schon ziemlich weit. Sehr viele OPs. Inzwischen sagt sie, sind die OPs auch aus ästhetischen Gründen und immer noch, um funktionelle Defizite auszugleichen. Ach so, was ich gar nicht gesagt hatte, ist, welche Körperteile betroffen sind. Das hole ich jetzt mal schnell nach. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr die Hände oder so die Arme über den Kopf legt und den Kopf so ein bisschen einzieht, als wolltet ihr den Kopf schützen vor etwas, was von oben kommt, dann wisst ihr auch, wie ein Kuzer durch das Feuer gegangen ist. Und dabei sind ihre Hände betroffen, der Arm, der Rücken und eben kleinere Teile von Beinen und Bauch, und insgesamt sind es bei ihr 30% in etwa, die betroffen sind. Und ja, auf der Intensivstation wurden ihr 2 Finger amputiert, aber nicht wegen der Verbrennungen, sondern wegen der multiresistenten Keime, die sie hatte. Das waren fleischfressende Keime oder Bakterien. Die 2 Finger von ihr. Oder wo 2 Finger drauf gingen. Und da meinte sie, oder das, da, das meinte sie, sei auch super traumatisch gewesen, da irgendwie erst die Finger noch zu haben und dann nicht mehr zu haben. Ja, auch unvorstellbar. Das sind dann so die, ja, Mittelfolgen schon, ne? Es sind nicht mehr die unmittelbaren Unfallfolgen, sondern schon die Folgen von der Keimbelastung im Krankenhaus in Rumänien, wo sie lag. Und inzwischen kommt sie sehr gut damit klar. Sie meinte, dass die Menschen ihr da immer helfen wollen oder so. Das sind von der, jetzt muss ich überlegen, sie saß immer gegenüber von mir. Es ist, glaube ich, die linke Hand. Nee, es ist die rechte Hand. Zeigefinger und Mittelfinger. Da muss ich sie nochmal fragen, welche Hand es war. Also Zeige- und Mittelfinger. Und sie kommt aber sehr gut klar. Also ich habe das ja in der Reha, in der Ergotherapie und so selber gemerkt. Und wenn da mal was ist, was sie nicht hinbekommt, dann weiß sie sich zu helfen. Also von daher, ja, diese Keime haben noch so das ein oder andere mit sich gebracht. Zum Beispiel sind bei ihr die Wunden super schlecht geheilt, und es musste mehrmals transplantiert werden, was natürlich auch dazu führte, dass es mehr Entnahmestellen gibt. Entnahmestellen, in dem Fall von Spalthaut, das sind super schmerzhafte Stellen. Das könnt ihr euch vorstellen, wie großflächige Schürfwunden. Ja, und die eben an den ganzen Oberschenkeln oder am Rücken, am Hintern, an den Unterschenkeln. Oberarm, also je nachdem, wo die Verbrennungen sind, werden da unterschiedliche Körperteile abgegrast, so nenne ich das jetzt ein bisschen salopp mal. Und es hört sich nicht so schlimm an, wie es eigentlich ist. Also das tut wirklich weh. Und da hatte sie auch sehr lange mit zu kämpfen. Ja, dann in der Reha ist natürlich zum einen Mobilisierung und so ganz langsam wieder nach oben kommen. Und zum anderen hat sie da auch andere Betroffene aus Rumänien kennengelernt, die sie vorher nicht kannte. Und da sind eben auch Freundschaften entstanden, die sich bis heute treffen. Es gab auch nach dem, oder es haben sich auch in Rumänien, ich sag mal so, Selbsthilfestrukturen etabliert. Und ja, eigentlich schön, was daraus entstanden ist. Also, das macht's ja nicht gut, aber es ist schön, was die Menschen daraus gemacht haben. Das ist ja, klang inzwischen schon sehr oft durch, ist mir klar. Ich glaube nicht, dass der Unfall dazu geführt hat, dass diese Freundschaften sich gebildet haben, sondern dass die Menschen das daraus gemacht haben. Genau. Und ja, heute lebt sie selbstständig, kommt gut klar. Sie sagt aber auch, dass das, was ihr in der ersten Zeit und auch noch danach geholfen hat, war auch die Psychotherapie im Krankenhaus und auch Antidepressiva. Und sie ja, hatte auch nochmal eindringlich daran appelliert, dass wenn es euch schlecht geht, dass ihr euch dann Hilfe suchen dürft und solltet und dass das nichts Schlechtes ist. Und ich kann mich ja an dieser Stelle auch outen. Ich nehme auch immer noch Antidepressiva, ja. Ich habe die, also sie hat die schon seit dem Krankenhaus oder im Krankenhaus schon genommen. Ich habe die seit der ersten Reha genommen. Und ich sag mal so, wenn ihr damit hadert. Ich bin auch nicht immer die liebend gerne alles an Tabletten schluckt, was ihr irgendwie irgendwo hingeschmissen wird. Aber an der Stelle denke ich mir, ich habe in den letzten Monaten und Jahren so viel Chemie in meinem Körper gehabt. Und dieses bisschen Chemie hilft mir so und schadet dann doch, also verglichen mit dem, mit der ganzen Summe, nicht mehr so viel, wie es hilft. Und gut, das sind individuelle Entscheidungen. Und wenn ihr sagt, nein, ich nehme auf keinen Fall Antidepressiva, dann zumindest Psychotherapie ist eine gute Idee. Und es ist ja leider stigmatisiert in Rumänien wie in Deutschland. Ja, aber deswegen thematisiere ich das auch einfach immer wieder hier. Ja, was das Aussehen angeht, ist es ein, wie bei auch anderen Brandverletzten, eine never-ending Story von Fremden blöd angeschaut, angesprochen oder sogar beleidigt zu werden. Das ist was, was tatsächlich am Anfang total wehtut und auch super wütend macht. Und dann mit der Zeit habe ich damit gelernt zu leben, hat Ankuza gelernt, damit zu leben. Ja, und so traurig es auf der einen Seite auch ist, so hilfreich ist es halt auch, solange die Gesellschaft nicht fundamental ihre Haltung gegenüber Menschen, die irgendwie abweichen, ändert. Ja, und Ankusa hatte mir da ja eine Geschichte aus Bukarest erzählt, der erste Sommer, wo sie da wieder war. Und es war eben super, super heiß, also 40 Grad im Schatten und total ohne Luft, ohne irgendeine kühle Brise. Und das war noch die Zeit, wo sie Kompressionskleidung getragen hat. Das ist auch zur Narbenbehandlung. Und das sieht man natürlich. Oder sieht Menschen natürlich. Also ich habe eine Kompressionsmaske, einen Kompressionskragen, eine Kompressionsjacke, eine Kompressionshose. Gut, die Hose, sie ist im Winter eigentlich nicht so zu sehen. Im Sommer aber auch. Und den Rest, der Rest ist sowieso zu sehen. Ja, und es ist dann nochmal zusätzlich zu den Narben auffällig, beziehungsweise in dem Falle verdeckt es ja die Narben. Aber dann hatte sie eben in der Hitze mal ein kurzes Kleid über die Kompressionskleidung angezogen und dann wurde ihr blöd hinterhergerufen von einigen HandwerkerInnen. Das ist wohl die neueste Mode, irgendwie sowas in der Art und da kam sie halt gerade von der Therapie. Ja, die einfach so angeschrien und gesagt, dass das ist nicht die neueste Mode, das ist Kompressionskleidung. Die sind medizinisch oder wie auch immer. Und ja, meinte auch, dass es so von der Tagesform abhängt, wie sie auf sowas reagiert hat und dass sie das heute nicht mehr so nervt. Oder heute verletzt es sie nicht mehr, heute nervt es sie nur manchmal. Tja, und so haben wir auch immer in der Reha-Klinik die Blicke auf uns gezogen. Die Narben sind zwar heute nicht mehr so prominent, wie sie mit Sicherheit mal waren, aber immer noch doch gut sichtbar. Und das Thema hatte ich ja auch schon mal, dass in der Reha-Klinik von nicht brandverletzten PatientInnen, ja, ich das Gefühl habe, immer so angestarrt zu werden. Und wir waren da zu dritt unterwegs, noch mit einer Freundin aus Rumänien, die auch brandverletzt ist. Und ja, aber wie gesagt, inzwischen sind wir alle drei da ziemlich abgehärtet. Und ja, es macht das Leben doch einiges erträglicher. Ancutia ist ein tolles Beispiel dafür, dass auch wenn sie damit jahrelang gekämpft hat, hat sie inzwischen wieder einen Alltag. Sie arbeitet Vollzeit, wird noch zweimal im Jahr operiert, hat ansonsten ja so ein Leben wie eben andere 30-Jährige das auch führen. Und für mich ist das auch immer ein ganz großer Ansporn zu sagen, hey, es lohnt sich, ja. Du machst das Ganze jetzt hier nicht einfach durch und es bleibt für immer so, dass ich nur zwischen Krankenhaus, Reha und dann zu Hause lebe, sondern irgendwann gibt es auch noch mal etwas, was wirklich Leben ist. Also verglichen mit der Intensivstation lebe ich jetzt wieder, also einen Alltag, ein relativ gutes Leben, aber verglichen ja mit anderen Gleichaltrigen finde ich, ist mein Alltag immer noch nicht so wirklich lebenswert. Und da zu sehen, dass all die Mühe, all das Kämpfen sich lohnt, das ja, ist, finde ich, auch ein schöner Schlusspunkt, dass ja, dass es sich lohnt. Und das hätte sie das alles nicht irgendwie durchgestanden, wäre sie auch nicht an dem Punkt, wo sie heute ist. Und wir haben auch beide gesagt, wir wissen nicht genau, was es war, was uns bis hierhin gebracht hat. Und sie natürlich schon viel weiter, weil sie viel früher anfangen musste. Also nicht jünger, sondern einfach vor 5 Jahren schon. Und aber irgendwann ist auch ein Trauma nicht weg, aber verarbeitet. Und die physischen Narben sind nicht mehr das, was den Alltag dominiert. Und ja, wieder zu leben ist sicher, also wirklich ein lebenswertes Leben zu haben, ist vermutlich ein Ziel, was von vielen Menschen, die eine Erkrankung haben oder einen Unfall hatten oder eine schwere Lebensphase durchmachen, ist vermutlich ein Ziel von vielen. Und ja, das war die Mutmachgeschichte von Ancuza. Wir freuen uns über Feedback. Ich bleibe mit ihr weiterhin in Kontakt und ja, danke, auch wenn sie jetzt hier nicht mehr sitzt mit mir in einem Chat, danke ich dir nochmal total, Ancuta, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, auch wenn es schwierig ist, das nochmal alles zu durchleben, wenn du das erzählst. Und ja, ich danke dir wirklich, wirklich sehr. Du bist eine tolle junge Frau und du hast schon so viel geschafft und ich bin so froh, dich kennen zu dürfen.